Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Liebe und Streit oder Gegenmeinung schließen einander überhaupt nicht aus. Und das ist das fundamentale Missverständnis in der zumindest gegenwärtigen deutschen Debatte. Mich nur auf die Dimension des Jüdischen selbst zu reduzieren, das fand ich immer viel zu eng. Also daher habe ich versucht, die Fenster zu öffnen, um eben nicht im eigenen Mief zu ersticken. Wir alle gucken uns eines Tages die Radieschen von unten an und die Welt geht ohne uns weiter. Vielleicht haben wir einen kleinen Beitrag geleistet, aber nimm dich nicht so wichtig.
Sie hören den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und heute ist bei mir zu Gast ist Professor Dr. Michael Wolfson. Er ist geboren 1947 in Tel Aviv, deutscher Historiker und Publizist. Von 1981 bis 2012 lehrte er neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Er hat mehr als 30 Bücher veröffentlicht, ist vielen von Ihnen auch publizistische bekannt aus der Welt, der NZZ und anderen Magazinen und Zeitschriften. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und für uns Zeit gefunden haben. Herzlich willkommen, Michael Wolfson.
Vielen Dank.
Herr Wolfson, Hochschullehrer des Jahres. Dazu sind Sie 2017 gekürt worden. Was bedeutet Ihnen in Ihrer wissenschaftlichen Karriere eine solche Auszeichnung von Kollegen?
Sehr viel und es war vor allem sehr überraschend, weil ich mich eigentlich im Akademikerkreis eher als Einzelgänger gefühlt habe, der auch als solcher behandelt worden ist und von der Standesorganisation der deutschen Professoren diese Auszeichnung zu bekommen, das hat mich sehr gerührt und berührt und enorm gefreut. Weil es eben nicht nur die fachlich-wissenschaftliche Anerkennung bedeutet, sondern auch eben in der Verbindung mit meinem gesellschaftlichen und auch politischen Engagement, unabhängig von der Ideologie. Also das war eine Riesenfreude.
Ja. Würden Sie sich neben Ihrer wissenschaftlichen Arbeit als Historiker auch als publizistischer Beobachter des deutsch-jüdischen Verhältnisses beschreiben?
Nicht nur des Deutsch-Jüdischen, also das wäre mir zu eng und ich habe mich vor allem mit vielen Themen beschäftigt. Juden sind wichtig, zumindest für mich, und wenn wir das welthistorisch und weltkulturell betrachten, zweifellos, denn ohne Judentum kein Christentum, kein Islam. Also insofern ist das Jüdische, ob man das mag oder nicht, man betroffen ist oder nicht, sozusagen unvermeidlich. Aber mich nur auf die Dimension des Jüdischen selbst zu reduzieren, das fand ich immer viel zu eng. Also daher habe ich versucht, die Fenster zu öffnen, um eben nicht im eigenen Mief zu ersticken.
Die Fenster zu öffnen, um nicht im eigenen Mief zu ersticken. Jetzt, Herr Wolfson, 1981 vor Ihrem ersten Arbeitstag an der Universität der Bundeswehr und in München. Haben Sie sich da nicht doch nochmal gefragt, war das die richtige Entscheidung?
Aber natürlich. Und meine Antwort war ja klar, ganz eindeutig. Denn das war auf der Mikroebene, also auf meiner ganz persönlichen und familiären Ebene sozusagen symbolisch das andere, das neue, das liberale, das humane Deutschland. Und nicht zuletzt das humanisierte deutsche Militär in der Bundeswehr, also all diese Schein- oder faktischen Gegensätze, die plötzlich jetzt hier ganz anders als traditionell vom Klischee her, aber nicht nur vom Klischee, sondern von der historischen Empirie her gelaufen sind. Also ja, das war schon sehr bewegend und ich habe die Kollegen damals gefragt vor meiner Antrittsvorlesung, ob ich das thematisieren sollte, weil es ja jenseits des Persönlichen auch für die Bundeswehr im Allgemeinen und die Bundeswehr-Universität im Besonderen von politischer Symbolik wäre. Und da sagten mir die Kollegen, nein, wir haben Sie berufen, weil wir Sie für den besten Fachvertreter in eben diesem Bereich der Geschichte gehalten haben. Und auch diese Normalität, die hat mir sehr gut gefallen, obwohl sie nicht immer durchgehalten worden ist. Aber ja, das war eine ganz bewusste Entscheidung und die habe ich nie bereut.
War das für Ihre Familie auch so klar zu sehen? Weil sicherlich werden Sie doch mit Ihrer Frau und Ihren Kindern auch gesprochen haben. Und es war ja auch ein Wohnortwechsel damit verbunden, nach München zu gehen.
Na gut, der Wohnortwechsel ist bei Akademikern eigentlich eher die Regel als die Ausnahme. Und wer nur ewig im selben universitären Milieu bleibt oder genauer an derselben Universität, da stimmt irgendetwas nicht, dann hat man die Karriere auch nicht erreicht. Es gab natürlich Fälle der Art, dass es Hausberufungen gab, aber das waren dann meistens Kartelle. Also kurzum, die akademische und die geografische Mobilität gehört ebenso wie die geistige Mobilität zum Mobiliar des Akademikers, würde ich sagen. Zurück zu Ihrer Frage, die ich beantworte. Ja, natürlich hat meine Familie mich dabei unterstützt, denn man wählt sich ja Partner aus und erzieht auch die Kinder. Es klappt nicht immer, wie man es will, aber in dieser Hinsicht ganz eindeutig. Wir haben uns immer verstanden als eine Familie, die Brücken schlägt von der und zu der nicht-jüdischen Welt, zumal auch meine Frau nicht-jüdisch ist und auch nicht-Jüdin geblieben ist, was ich selbstverständlich akzeptiert habe. Denn das Aufpropfen fremder Identitäten halte ich nicht für ein Zeichen der Toleranz, um es mal so zu sagen. Dagegen das, was heute kritisiert wird, Akkulturation oder kulturelle Aneignung im Sinne der Erweiterung des eigenen Ichs, halte ich für einen großen Gewinn. So bin ich also nicht zuletzt auch familiär noch viel mehr in die nicht-jüdische Welt hineingekommen und umgekehrt meine Frau, meine Familie in die jüdische. Und ich denke, das ist eigentlich, wenn wir von Kosmopolitismus, Weltoffenheit, Toleranz, Akzeptanz des anderen sprechen, das elementare Gebot. Der andere ist anders, er ist wie du, aber wir haben die gemeinsamen Ziele. Wir haben, also jetzt wir als jüdisches Wir, eigentlich uns gesehnt 2000 Jahre lang nach der offenen Gesellschaft, in der so etwas möglich ist. Und jetzt, wo wir die Chance haben, sollten wir sie nicht nutzen? Na, das wäre doch absurd. Und man kann nicht nur über deutschen Militarismus der Vergangenheit klagen und die gegenwärtige Bundeswehr in diese Tradition nur stellen und sagen, es geht mich nichts an, sondern Ärmel hochkrempeln und mitmachen, partnerschaftlich auf Augenhöhe.
Ihre meinungsstarke Argumentation spüren wir schon in der Beantwortung der Frage. Sie sind ja auch als streitbarer Denker bekannt geworden. Meinungsstark und streitbar, sind das zwei Sachen, die bei Ihnen in der Familie, in Ihrer Familie, in der Sie aufgewachsen sind, Ihnen schon in die Wiege gelegt worden sind?
Streitbar im anderen Sinne, als es üblicherweise in der deutschen Debatte gebraucht wird. Streit heißt ja, dass es unterschiedliche Ansichten gibt und das ist einfach notwendig zur Erkenntnis. Wenn ich das Gegenteil nicht erkennen kann, dann kann ich auch nicht erkennen, ob ich auf dem richtigen Wege bin. Wenn es nur einen Weg gibt oder gäbe, genauer gesagt, dann ist der andere Weg nicht vorhanden und Menschsein, Gesellschaft ist Vielfalt und das muss man akzeptieren. Und wenn man nur im eigenen Saft schmort und wieder dieses Bild gebraucht und nur auf dem eigenen Weg geht, dann hat man im Grunde genommen Scheuklappen. Also kurzum, so gesehen bin ich streitbar, ja, aber um jetzt Gebildetes zu formulieren, ein deutscher Akademiker muss ja zeigen, wie gebildet er ist. Nihil comprehendum est nisi e contrario, sagten schon die alten Römer. Also auf Deutsch, man kann nichts verstehen, ohne auch das Gegenteil zu betrachten. In der Philosophie und auch in der angewandten Philosophie nennt man das unter anderem Dialektik, also These, Antithese. Aber es gibt noch zu der Antithese noch viele, viele Antithesen. Also kurzum, die Vieldimensionalität des Seins, des menschlichen, individuellen Seins und des kollektiven Seins, des Kosmos schlechthin. Und obwohl ich nie ein Linker war, verehrte ich immer Herbert Marcuse, allein schon für den Titel seines Buches Der eindimensionale Mensch, wo er eben die Eindimensionalität, die Einschichtigkeit, das Scheuklappen, Denken, Fühlen, Handeln kritisiert hat. Und Gottlob, um es mal so zu formulieren, fast theologisch, besteht der Kosmos aus Vielfalt, besteht selbst das Individuum aus Vielfältigkeiten und die zu benennen, ja, ich weiche eben dann von diesem einen einzigen Weg ab und streite mit denen, die nur für diesen einen Weg eintreten. Und ja, meinungsstark, aber ich akzeptiere selbstverständlich auch die Gegenmeinung oder Gegenmeinungen, bitteschön, im Plural. Und auch meine Meinungen bestehen nicht nur aus einer Meinung, sondern ich frage mich auch immer, ist das richtig, ist A oder B oder C oder D das Richtige? Also kurzum, das sind alles Vokabeln, die im Grunde genommen die Oberflächlichkeit der öffentlichen Debatten zeigen. Und das, Entschuldigung, wenn ich jetzt grob werde, widert mich mehr und mehr an. Ich kann es kaum noch ertragen, dass und wie oberflächlich die öffentlichen Debatten sind. Und nicht zuletzt auch die wissenschaftlichen Debatten. Ich mache da gar keine Ausnahme. Viele Kollegen sind eben auch eigentlich nur eindimensional programmiert. Die addieren Wissen, um mit diesem addierten Wissen ihre Vorurteile zu bestätigen.
Trotzdem nochmal zurück. Wie war das bei Ihnen zu Hause am Tisch, wenn Sie mit Ihren Eltern saßen? Sie haben ein Buch geschrieben, wir waren Glückskinder, trotz allem. In diesem verwöhnen Sie den Leser, die Leserin auch immer wieder mit Anekdoten. Also Essen fällt auch jemandem mal ins Gesicht, bewusst oder unbewusst. Wurde bei Ihnen lebhaft auch diskutiert am Tisch? Ist es etwas, wo Sie sagen, zu dem, was Sie eben auch in Ihrer Antwort zuvor angemahnt haben, dass eine gewisse Kultur des Miteinander, Debattierens, Streit aushalten, Meinungen anderer zu akzeptieren, dass das auch eingeübt und gelernt werden muss?
Aber natürlich, also da bin ich vielfach belastet, wenn Sie so wollen, familiär. Ich will ja hier nicht in den Biologismus abgleiten, fast genetisch bedingt. Also lassen wir mal die Genetik beiseite. Ja, natürlich, also bei uns wurde heftig diskutiert, nicht gestritten, aber auch gestritten. Aber dieser Streit als etwas Selbstverständliches und Positives betrachtet und auch gehandhabt. Es war nie eine persönliche Attacke. Natürlich gibt es Streit im negativen Sinne, dass man den anderen mal also verflucht sozusagen. Aber die Gegenposition war eigentlich immer die notwendige. Nein sagen aus Prinzip zunächst einmal. Dann gab es eben das Vorbild oder die Vorbilder, angefangen von den Großeltern, die ich glücklicherweise alle vier erlebt habe, was bei jüdischen Familien, deutsch-europäisch-jüdischen Familien eine Seltenheit ist. Aber die Zivilcourage, um es mal wieder mit dem Klischeebegriff zu gebrauchen, also nicht nur Mut anfordern, einfordern, sondern auch leben. Das haben meine Großeltern gemacht, das hat mein Vater gemacht, meine Mutter, eine raketengetriebene Frau, und dem waren viele nicht gewachsen, aber wir alle in der Familie. Und dadurch war man sozusagen gestellt gegenüber dem Gegenargument, dass man als Selbstverständlichkeit betrachtete, wohl wissend, dass es so etwas wie Urvertrauen und vor allem Urliebe gibt. Also Liebe und Streit oder Gegenmeinung schließen einander überhaupt nicht aus. Und das ist das fundamentale Missverständnis in der zumindest gegenwärtigen deutschen Debatte. Wenn ich also höre, ja, es gibt wieder Streit in der Koalition oder Streit in der Partei A, B und C. Ja, was denn sonst? Seid ihr denn alle eindimensional und gibt es denn nicht viele, viele Probleme, die man vielschichtig betrachten muss, um dann zu erwägen, was man für Gegenmittel oder Heilmittel einsetzt? Bei Ärzten erwartet man ja auch nach der Diagnose, die auch nie oder selten eindeutig ist und schon gar nicht in Bezug auf die Therapie. Dann gibt es die berühmten Nebenwirkungen, sogar im Werbefernsehen wird auf Nebenwirkungen aufmerksam gemacht. Und das soll es im intellektuellen Bereich nicht geben. Ja, wo sind wir denn? Wir reduzieren uns intellektuell auf Kleinkinderniveau, wobei dieser Vergleich völlig falsch ist, denn Kleinkinder lernen so intensiv wie der Erwachsene nie mehr.
Die raketenangetriebene oder raketengetriebene Mutter, tolles Bild. Ihr Titel für das Buch, wir waren Glückskinder trotz allem. Wer aufmerksam die Zeitung gelesen hat, hat auch gemerkt, dass ihre Mutter verstorben ist in diesem Jahr. Und sie haben aber auch in der Traueranzeige diesen Buchtitel auch als Zitat für die Traueranzeige gewählt. Würden Sie uns mitnehmen, wo der Bezug mit dem Buch und ihrer Mutter ist?
Ja, es ist also zugleich eine Chiffre für diejenigen deutschen und europäischen, auch teilweise nordafrikanischen und westasiatischen Juden, die das Glück hatten, zu überleben. Und das ist ein großes Glück. Und das hat meine Mutter von sich aus so gesagt. Da war sie schon weit über 80 und blickte im Gespräch zurück auf ihr Leben und das unserer Familie, wo es glücklicherweise ganz wenige Holocaust-Ermordete gab. Und da sagte meine Mutter: Eigentlich waren wir Glückskinder. Da musste ich auch schlucken. Also ich wusste seit jeher, dass meine Mutter eine sehr weltoffene Persönlichkeit war. Keine Intellektuelle im Sinne von wissen wollen, was, um den großen deutschen Dichter aus Frankfurt-Weimar zu zitieren, die Welt zusammenhält. Aber eine hochintelligente, sehr lebhafte Frau sagte dann, also wir waren Glückskinder eigentlich. Also ich schluckte dann, spinnst du? Nach all dem, ihr habt überlebt. Ja, sagt sie, na, das ist doch das Glück. Ja, und das ist es auch. Und das Leben als Leben ist, trotz aller Probleme, wenn man leben darf, wunderbar. Nichts Schöneres als das, bei allen Niederträchtigkeiten von Menschen, die es immer gab, gibt und geben wird. So, und ich finde, das ist eine Formel, ein Motto für diejenigen, die überlebt haben und vor allem in der Lage waren, nach den Schrecklichkeiten ein neues, fröhliches Leben zu führen, ohne zu vergessen, dass es das Schreckliche gab. Gleichzeitig aber, im Gegensatz zu denen, die in den Vernichtungshöllen überlebten, hatte eben meine Familie das große Glück, in einem zumindest nachträglich betrachtet sicheren Raum, nämlich in Britisch-Palästina, zu leben. Das sah im Herbst 1942 anders aus als Wüstenfuchs Rommel mit der deutschen Wehrmacht vor den Toren Britisch-Palästinas stand. Aber eben dieser Kelch ging Gott sei Dank an den Juden in Britisch-Palästina vorbei. Wer in Auschwitz und den anderen Höllen überlebt hat, hat natürlich ein viel schwierigeres Trauma gehabt. Und da jetzt gerade meine Mutter vor wenigen Wochen erst gestorben ist und ich viele Reime aus Familienfesten und ähnlichen Briefe gelesen habe, fiel mir auf, wie nur scheinbar unbeschwert das Unbeschwerte gewesen ist. Es war dominant, aber es gab dann immer wieder Zwischentöne, Nebensätze, die sehr deutlich machten, wir haben es nicht vergessen, aber wir haben ein neues Leben begonnen. Und eben auch mit den Nichtjuden, die bereit sind und waren, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und das auf Augenhöhe. Nicht in Bezug auf eigene, selbst erhobene moralische Überlegenheit. Das fand ich und finde ich wirklich bemerkenswert. Und daher dieses Motto, wir waren Glückskinder. Und ich habe erstaunliche Reaktionen auf diese Todesanzeige bekommen, ja, von teilweise wildfremden Menschen, die mir Mails oder Briefe geschickt haben und diese Botschaft verstanden haben. Und ich hatte Ähnliches bei der Todesanzeige meines Vaters im Jahre 2000 formuliert. Mein Vater stammte aus Berlin, floh auch mit seiner Familie 1938 nach Britisch-Palästina und kehrte 1954 mit seiner Frau, also meiner Mutter und mir, nach West-Berlin zurück. Und da hatte ich das Motto, und das steht auch auf dem Grabstein meines Vaters, von Berlin nach Tel Aviv und trotz allem zurück nach Berlin. Da ist alles drin. Und das ist das Signal, wir haben gemeinsame Interessen und Werte, ohne dass wir das Schlimme beiseite schieben.
Ein Erlebnis, wie Sie es mit Ihrer Mutter beschrieben haben, dass sie das erstaunt hat, was Ihre Mutter ausgesprochen hat, nämlich ein Glückskind trotz allem gewesen zu sein, hatten Sie mit Ihrem Enkel, der Sie inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben?
Ja, das ist ein vielfacher Glücksfall, also auch nicht eindimensional, das Enkelglück, das alle Großeltern kennen. Denn man genießt die Kinder, ohne die direkte Verantwortung zu tragen. Also ein ganz wunderbares Gefühl. Dann kam hinzu, das war im März 2020, also zu Beginn der schrecklichen Corona-Zeit, an die wir uns alle unfreudig zurückerinnern. Fiel mir auch wahnsinnig schwer. Das war in der Zeit des ersten Lockouts. Und da rief mich mein damals 7-jähriger Enkel Noah an und aus dem Elternhaus auch sehr politisch interessiert. Er wollte gerne mehr über Juden und Hitler wissen, also Judentum, ja, obwohl er nicht jüdisch ist, weil seine Mutter, also meine Tochter, als Tochter einer Nichtjüdin und eines Juden ihrerseits nicht jüdisch ist, mein Schwiegersohn auch nicht jüdisch, aber natürlich spielt das Jüdische im familiären Alltag, Festen und so weiter eine gewisse Rolle, bei allen Offenheiten. Ich habe auch eine Schwiegertochter, die praktizierende Katholikin ist, also Sie merken, es ist schon ziemlich wild.
Ja, es ist wild, durchmischt bei Ihnen.
Durchmischt, ja, und der Vater von Noah ist langjähriges, ehemaliges Mitglied des Bundestages von der Fraktion Die Linke, also auch nicht unbedingt meine politische Heimat. Und
Sie müssen weiter Brücken bauen zu Hause.
Ja, und das ist möglich, ohne dass ich jemals durch den Schwiegersohn Die Linke gewählt hätte oder wählen werde. Viele unserer besten Freunde, sozusagen das Antisemiten-Klischee übertragen, sind Grüne. Wobei sich ja die Grünen total pragmatisiert haben, die meisten jedenfalls. Also das ist noch weniger schwer zu akzeptieren als die Linke. Also kurzum, mein Enkel Noah wollte mehr über Juden und Hitler wissen. Und dann suchte ich in untypischer professoraler Bescheidenheit erstmal entsprechende Bücher und fand dann, da kommt nun doch wahrscheinlich die Überheblichkeit des deutschen Professors zutage. Ich fand kein Buch passend für 7-Jährige.
Ja, Noah ist noch jung, nicht wahr? Genau. Noah ist 7 Jahre alt damals gewesen. Ja.
Also wir dachten natürlich an Judith Kers, als Hitler das rosarote Kaninchen stahl. Nein, also kurzum, also lange Rede, kurzer Sinn, fragte dann auch noch meine Freundin Rachel Salamander, die Gründerin der Literaturhandlung, eine hoch belesene, kluge Frau. Also kurzum, wir waren uns einig, es gibt eigentlich nichts Passendes. Dann rief ich Noah zurück und sagte, Noah, weißt du was, ich schreib's. Und ich muss Ihnen sagen, das war für mich Medizin. Weil ich in dieser schrecklichen Corona-Lockout-Zeit den Dialog mit nicht nur Noah, sondern den anderen Enkeln, die ungefähr gleich alt waren, von unserem Sohn und auch jünger und dann natürlich projiziert in die Zukunft und dann auch die Altersgruppen, Kinder und Jugendliche. Und plötzlich war ich eben in einer ganz neuen Welt, basierend auf der mir Bekannten, also historisch Bekannten, familiengeschichtlich Bekannten. Also das ist das Buch, das mich beim Niederschreiben am meisten wirklich beglückt hat.
Ich habe im Internet schon gesehen, Lehrer loben das. Sie wollen das auch in den Unterricht als Kanon mit aufnehmen. Und unten in den Shownotes zu den Podcasts verweisen wir auch auf diese Lektüre von Michael Wolfson. Sie nennen das Buch aber auch eine Weltgeschichte Ihrer Familie, denn Weltgeschichte ist für Sie auch immer Ansporn, die große Dimension zu denken.
Natürlich, die Vielschichtigkeit ist das Gegenteil von Partikularismus, von Provinzialismus und Lokalismus, das ist nichts gegen Lokalismus. Ich finde es großartig, wenn jemand in der einen Stadt geboren ist, gelebt hat und dort stirbt. Überhaupt nichts dagegen. Völlig legitim, eine Form dieses Lebens anzuerkennen. Auch schön zu finden. Es ist nicht meine Welt. Ich bin einfach kindlich neugierig. Und das ist auch jüdische Tradition. Notgedrungen oder nicht, der ewige Jude wandert sozusagen. Und wenn er statisch ist an einem Ort, wir denken immer in auch geografischen Alternativen, das nimmt man sozusagen mit der Muttermilch mit. Wir wissen alle, dass das Bleiben in der jüdischen Geschichte nie sicher gewesen ist. Jüdisches Leben war immer Existenz und ist auch Existenz auf Widerruf. Und das ist sozusagen der negative Antrieb. Und durch diesen negativen Antrieb öffnet sich die Welt. Und öffnet sich die Welt in ihrer phänomenalen Schönheit und das Leben auch. Und dann wiederum Weltgeschichte dieser Familie, also Mikro und Makro miteinander verbinden. Fakt ist eben, dass aufgrund der deutsch-jüdischen Geschichte, die bei meiner Familie in Bamberg und in Berlin, teils Posen, also damals noch deutsch Posen, beginnt, in die ganze Welt gestreut, verstreut worden ist durch Flucht in die USA, nach Britisch-Palästina, nach Lateinamerika, nach Israel und Südafrika und in Südafrika werden dann, das fand ich dann so historisch, gesamthistorisch und familienhistorisch so erschreckend, aufregend, packend auch, diejenigen, die vor dem deutschen Rassismus in den 30er Jahren nach Südafrika flohen, sind dann nun Teil der weißen Rassisten in Südafrika gewesen, mit schlechtem Gewissen die einen, mit gutem Gewissen seltsamerweise die anderen. Und das war in dieser wiederum Vielschichtigkeit packend. Und das zu erleben, auch zu kritisieren, wie kannst du eigentlich? Und dieses Nebeneinander der Werte, da war ich verfolgt, jetzt bin ich ja letztlich objektiv betrachtet, Verfolger, sehe ich mich selber subjektiv, also auch als Verfolger? Also das sind doch ganz spannende Fragen. Und deswegen habe ich das, klingt wahnsinnig arrogant, aber ich glaube doch zutreffend, faktisch und nicht bewertend als Weltgeschichte meiner Familie bezeichnet. Und in gewisser Weise sind, ich will nicht sagen alle, aber eben sehr, sehr viele jüdische Familien immer Weltfamilien gewesen, weil wir in die ganze Welt verstreut worden sind und den jeweiligen Ort, die jeweilige Geografie, die historische Geografie nicht individuell gewählt haben. Aber da, wo wir waren, haben wir uns dann immer mit der jeweiligen Umgebung ja identifiziert, sehr stark. Also ohne das Judentum aufzugeben, aber aufzugehen zugleich und nicht nur funktional aufzugehen in der nicht-jüdischen Welt. Und ich glaube, das ist auch, sollte sein, jedenfalls aus meiner Sicht, und hier bin ich sozusagen eindimensional, sollte das Integrationsziel von Minderheiten sein. Nie das eigene Ich aufzugeben und das eigene Ich zu erweitern um die fremden Ichs im Plural, verwurzelt, um dieses Bild zu nehmen, aber das Blattwerk und Zweigwerk nach außen und umgekehrt eben von außen, den Regen von außen aufzunehmen und auch, sagen wir mal, den Dünger von außen und so weiter. Das kennzeichnet jüdische Kultur und auch die jüdischen Erfolge. Und diese Erfolge haben Missgunst bei den dann heimischen, Alteinheimischen ausgelöst. Auch sozialpsychologisch nachvollziehbar, aber zu verdammen. Wir sind also sozusagen, jüdisches Kollektiv, wir, Opfer unserer eigenen Erfolge gewesen und unserer Integrationswilligkeit, Fähigkeit und Bereitschaft. Und das ist die Tragödie des jüdischen Seins und auch die, vor allem die Tragödie der Holocaust-Opfer. Sie sind ermordet worden, diskriminiert, liquidiert für etwas, das in Bezug auf die Holocaust-Opfer, die meisten, ihnen gar nichts mehr bedeutet hat oder sehr wenig bedeutet hat, das Judentum. Das war bis zur frühen Neuzeit anders, weil da die Religion auch eine größere Rolle spielte. Aber zugleich auch bei den religiösen Juden bis zur frühen Neuzeit, die Identifizierung mit der Umwelt, die positive, die Bereitschaft, sich einzubringen, immer vorhanden war und letztlich eben nicht honoriert worden ist.
Es fällt mir fast schwer, jetzt den Bogen zu spannen, aber ich bin zu neugierig, als dass ich es noch tun muss. Ihr Leser Noah, der wichtigste Rezensent, was hat der zu dem Buch gesagt?
Es hat ihm natürlich Spaß gemacht, dass der Großvater ein Buch schreibt und dann die Widmung meinem Enkel Noah und dann die anderen Enkel auch genannt. Aber dann wird beschrieben, dass Noah eben mich eben gefragt hat und so weiter. Und da hat meine Tochter schon dagegen protestiert, weil er sich dann, also findet sie, und das spricht für ihre Pädagogik, er sich dann zu wichtig nimmt in der Schule, dann geprahlt hat, ja, ich bin schon an einem Buch und ja, okay, also das ist pädagogisch vielleicht nicht so sinnvoll, aber er bleibt immer noch auf dem Teppich, Gott sei Dank, denn es gibt ja noch bekanntere Autoren, machen wir uns nichts vor. Auch das nebenbei, da wir ein sehr persönliches Gespräch führen, das, was ich auch von meiner Familie gelernt habe, vor allem von meiner mütterlichen Familie, man soll sich nicht selbst zu wichtig nehmen. Man muss auch neben sich selbst stehen und gerade in Momenten des Erfolges und der Riesenfreude und sagen, Junge, bleib auf dem Teppich. Und mein Großvater Justus Salheimer, also der Vater meiner Mutter, der drastische Wortbilder liebte. Und wenn jemand sich zu wichtig nahm oder schlechte Laune hatte, weil er vielleicht nicht genügend gewürdigt wurde, meinte, naja, also er hat heute noch nicht seinen eigenen Tuchus gesehen, also seinen eigenen Hintern. Also kurzum, man hat also dadurch, es war nicht immer ganz stubenrein formuliert, aber eben dadurch auch die Fähigkeit sozusagen zu inhalieren, Junge oder Mädchen, nimm dich nicht zu wichtig. Und das vermisse ich auch bei vielen und gerade bei Erfolgreichen. Da gibt es also auch, und das erlebte ich ja immer wieder in meinem Berufsleben, Professoren werden dafür bezahlt, dass sie das, was sie wissen, schreiben oder anderen kundtun. Und da ist die Gefahr, sich selbst zu wichtig zu nehmen, riesig. Das Gleiche gilt für erfolgreiche Manager, die auch natürlich alles wissen und noch viel mehr. Also erfolgreiche Menschen, Vorsicht. Und bislang waren Frauen aus bekannten Gründen seltener, zumindest was die Prestige-Positionen betraf, seltener an Spitzenpositionen und konnten sich nicht so wichtig nehmen. Aber was ich bei erfolgreichen Frauen ähnlich wie bei erfolgreichen Männern feststellte, und da es erfreulicherweise immer mehr erfolgreiche Frauen gibt, aber wenig erfreulich, die nehmen sich dann auch zu wichtig. Nicht alle natürlich, klar, aber wenn du männlich oder weiblich erfolgreich bist, sehr erfolgreich bist, wir alle gucken uns eines Tages die Radieschen von unten an und die Welt geht ohne uns weiter. Vielleicht haben wir einen kleinen Beitrag geleistet, aber nimm dich nicht so wichtig.
Erfolgreich waren aber ihre beiden Großväter, jeder auf die ein oder andere Art und Weise. Der Vater ihrer Mutter im Textilhandel in Bamberg auch sehr groß. Ihr Vater oder ihr Großvater väterlicherseits Karl Wolfson in Berlin mit den Lichtspielhäusern, den Varietés und der Gartenstadt Atlantik eigentlich präsent in der Stadt, sehr bekannt. Und er ist ja auch einer der ersten aus ihrer Familie, der wieder zurückgegangen ist nach Deutschland. Wollen Sie uns ein bisschen was noch über Karl Wolfson mitgeben auf unseren Weg und insbesondere auch über das Reformprojekt, die Gartenstadt Atlantik, die Ihnen und Ihrer Frau ja auch etwas bedeutet?
Ja, also mein Großvater Karl Wolfson ist für mich sozusagen der Gigant. Und zwar deshalb, weil er, und da sind wir wiederum auf der Makroebene, weil er einen ethischen Kapitalismus personifizierte. Das heißt, Geld verdienen, Profit, völlig in Ordnung, aber nicht auf Kosten der Ethik. Und das, was erwirtschaftet wird und was die Wirtschaft in die Gesellschaft sozusagen hineinsetzt, etwas Beglückendes, Positives für die Menschen hat, und zwar auch für die Menschen mit einem weniger prall gefüllten Portemonnaie, um dieses Wortbild zu gebrauchen. Also kurzum, mein Großvater ist einer der wirklich bedeutenden Pioniere der europäischen Unterhaltungswirtschaft gewesen, vor allem der Filmwirtschaft, beginnend mit der Filmpublizistik. Er hat den wohl größten damals filmpublizistischen Verlag geleitet, gegründet, betrieben, ging dann in die breitere Presse, Stichwort Kooperation mit dem Hause Ullstein, damals sehr bedeutend. Und von der Filmpublizistik stieg er ein in die Filmbranche als Finanzier von bedeutenden Filmen, auch weniger bedeutenden Filmen. Aber was war Film damals? Film war eben nicht Kintop, sondern war Filmtheater. Was heißt das? Das heißt, es war das Theater des kleinen Mannes und der kleinen Frau. Will sagen, das Theater ist traditionell sozusagen die bürgerliche Umformung des höfischen Theaters aus der absolutistischen Zeit in die Gesellschaft der Bourgeoisie, aber eben nicht der Unterschichten. Proletariat und andere Unterschichten. Das Kino war das Theater des kleinen Mannes, also Filmtheater. Und wenn wir die Soziologie, und die gibt es, der Kinobesucher in der Frühzeit des Kinos betrachten, dann waren eben genau diese Unter- und unteren Mittelschichten überrepräsentiert im Filmpublikum. Und mein Großvater kam dann mit einem anderen, dann Konkurrenten, auf die großartige Idee, nicht nur Filmtheater zu machen, sondern ähnlich wie im Theater auch ein Programm den Besuchern zu präsentieren. Nicht so dick und so gelehrt wie das Theaterprogramm von Professor Doktor oder jedenfalls gestandenen Theater, damals nur Männern weitgehend leider. Ein vierseitiges, heute würde man sagen, DIN A4-Programm. Auf der Seite 1 Küsschen, Küsschen, knutscht sich das Paar, das sich glücklicherweise im Happy End gefunden hat oder streitend auseinandergeht. Auf der Seite 2 dann auch ganz viele Fotos mit den Namen der Schauspieler und innen und auf der rechten Seite der Inhalt und auch natürlich Fotos umrahmend und auf der letzten Seite noch mal Fotos. Das kostete 1 oder 2 Pfennig, also war für jeden zu kaufen. Und da das aber Masse war und durch Masse dann auch eben Riesenumsatz, wurde mein Großvater ein enorm vermögender Mann. So, und dann hat er mit diesem Vermögen, Sie erwähnten die Gartenstadt Atlantik, eben auch Varietés betrieben, was damals eine ganz neue Sache war. Das war eine Mischung aus Theater, Kientop, Tanz, schöne junge Frauen, die ihre Beine hochwarfen und dazu Essen. Also kurzum, das war dann, also das gab es, ja. das Bourgeoise in der Scala, die damals weltberühmt war. Viele kennen das aus dem Film Cabaret oder dem Buch von Christopher Isherwood, Farewell to Berlin. Und das war das Milieu. Oder die Comedian Harmonist, die heute jeder kennt, die haben ihre Premiere in der Scala meines Großvaters gehabt. Und mein Großvater war einer von den Begründern, war allerdings der Geschäftsführer gleichzeitig der Scala. War eine rein jüdische Angelegenheit. Da merken Sie immer das Innovative, das das jüdische Unternehmertum immer ausgezeichnet hat, weil auszeichnen musste. Denn da, wo die anderen waren, da ließen die anderen einen nicht rein. Aber da, wo man was Neues selbst begründete, konnte man es eben selbst begründen. In der Wissenschaft genau das Gleiche. Innovative Bereiche waren sozusagen überproportional von Juden besetzt. So, dadurch wurde mein Großvater eben sehr vermögend und hatte einen Freund, der beschloss, eine große Wohnanlage in Berlin zu bauen, und zwar der Reformarchitektur gemäß. Luft, Licht, Sonne, also gesundheitspolitisch, denn diese Mietskasernen aus der Zeit der industriellen Revolution waren ja also wirklich Krankheitserreger. Und das eine, das andere, sozialpolitisch, also die Mieten sollten für Leute mit kleinerem Portemonnaie bezahlbar sein. Und dann kommt mein Großvater und da eben sein kreatives Köpfchen sagt, du musst aber da noch Kultur reinbringen. Das gibt's in ganz Europa in den Wohnanlagen sonst nur einmal noch, nämlich in Rom in der La Garbatella. Die zwar von Mussolini und Co. vollendet worden ist, aber vor Mussolini begonnen worden ist mit diesem sozialpolitischen und kulturpolitischen Konzept. Und was war das Kulturelle, das mein Großvater einbringen wollte und konnte? Natürlich Kientop. Also wurde in diese Wohnanlage eines der damals größten Kinos Europas sozusagen eingepflanzt. Hieß Lichtburg und ein fantastisches Kino, also architektonisch und mit Lichteffekten, damals noch nicht Laser, aber eben ganz starken Lichteffekten, sodass also der sozialpolitische Aspekt in dieser Wohnanlage war, der gesundheitspolitische Aspekt und nun kommt auch eben das kulturpolitische rein. Das heißt also, riesen Reibach, um es mal negativ zu sagen, durch die Mieten, die zwar niedrig sind, aber durch die hohe Zahl der Mieteinnahmen wiederum eine sehr hohe Zahl in absoluten Zahlen, aber zugleich eben nicht nur ein Dach über den Kopf den Menschen zu bieten, ein auch gesundes Dach, sondern auch Kultur, etwas für die Seele. Also nicht nur etwas, wo man drin lebt, vegetiert, pennt, Schlafstädte, was ja heute leider ein Massenphänomen ist, sondern eben Seele in die Steine. Und das ist also, gibt eine israelische Schnulze bezogen auf die Klagemauer. Und da heißt es, es gibt Steine, es gibt Menschen mit einem Herzen aus Stein und es gibt Steine mit menschlichen Herzen. Und das ist ungefähr die Philosophie, muss man sagen, dieser Wohnanlage, der Reformwohnanlagen im Allgemeinen. Aber die Seele, das ist die Kultur. Und das war eben wirklich die menschliche und ich würde sagen geniale Idee meines Großvaters und auch derer, die die La Garbatella geplant haben. Und daran haben meine Frau und ich angeknüpft. Das Kino hat den Krieg zwar überlebt, aber nicht die Abrissbirne des Westberliner Senates. Und da steht also jetzt ein Mir-nichts-dir-nichts-Haus. Und wir wollten eben, als wir diese damals im Jahre 2000 da niederliegende Wohnanlage modernisiert und saniert haben, wieder diese Seele einhauchen. Und dafür haben wir Bildungs- und Kulturprojekte hineingebracht. Also
auch Brückenbauerprojekte wieder, natürlich. Gerade bei Jugendlichen zwischen Deutschen und Türken, zwischen Muslimen und Juden, zwischen Migranten hier in Deutschland mit deutscher Bevölkerung zusammen. Also auch hier das, was Sie vorhin stark gemacht haben, das Brückenbauen.
Genau, und wir haben das in den Jahren 2001 bis 2005 gemacht und wir wurden also angeguckt wie die Marsmenschen, weil wir eben dieses Seelische damit hineinbringen wollten, wofür die Wirtschafts- und Finanzexperten überhaupt keinen Sinn hatten und dachten, das seien weiche Faktoren, papalapap und so weiter. Als wir mit der Sanierung und Modernisierung fertig waren, 2005, Paris, brennende Vorstädte, nicht nur Paris, sondern andere französische Städte. Jetzt wissen wir auch, wie es aussieht und wir haben immer wieder gesagt, Vergleichbares wollen wir verhindern. Nicht, weil wir Propheten waren, sondern es war ja mit den Händen zu greifen. Und auch in der Gartenstadt Atlantik in Berlin hatten wir einen Anteil, haben wir einen Anteil von 20% plus Migrationshintergrund und eben nicht jetzt die akademische Elite von Migranten. Und es gab diese zwischen generationellen, zwischen ethnischen, zwischen religiösen Spannungen in der Wohnanlage, die haben wir eben nicht mehr, weil wir diese Integration gemacht haben. Und das war einfach planbar, erkennbar. Du musst ja einfach nur die Augen öffnen und dann überlegen, was macht man da? Man führt die Menschen zusammen, man schafft Kommunikation. Durch Kommunikation schafft man ein Wir-Gefühl, auch durchaus im Streit, aber in der wechselseitigen Anerkennung. Du bist Mensch, hier darfst du sein. Und diese Spannung gibt es bei uns eben nicht mehr. Und das in Berlin-Gesundbrunnen, das ist viel schlimmer als in München-Hasenbergel. Und das ist fast so gewesen, insgesamt, wie die französischen Vorstädte, die hier und heute und wahrscheinlich auch morgen wieder brennen werden. Das heißt, es ist eine falsche Politik gemacht worden. Da kann man nicht, wie Sarkozy das gesagt hat, mit einem Kercher durchgehen. Das ist auch nicht nur ein polizeiliches Problem. Wenn die Polizei kommen soll, ist es schon viel zu spät. Das heißt, man muss sich mit den Menschen als Menschen befassen und nicht nur als Mieter, die eine Miete bezahlen. Natürlich muss darauf geachtet werden, aber ihnen entgegenkommen. Wir sind als Vermieter für die Mieter da und das merken die Mieter und dann gehen die auch mit dem fremden Eigentum viel schonlicher um. Das wiederum bedeutet einen harten ökonomischen Faktor. Sie müssen nämlich weniger Instandsetzungen bezahlen und arrangieren. Die Leute fühlen sich wohl und komischerweise, klappt dann mit der Integration. Und natürlich, wenn Mietwucher üblich ist und wenn man dann die Mieter praktisch sozusagen wie eine Nummer behandelt und nicht vom Personal her sagt, ja, wir überlegen uns, was wir tun können und nicht nur überlegen, sondern das auch machen können und die Mitarbeiter des Vermieters, so wie bei uns, sich selbst dabei verwirklichen können, sondern die sind sozusagen autonom in dem, was sie an Prioritäten entscheiden. Der Haustechniker versteht doch von Haustechnik sehr viel mehr als ich in diesem Fall, ist doch völlig klar. Also lassen wir ihn laufen, er bestimmt da die Prioritäten, wir geben die Rahmenbedingungen und konsultieren uns wechselseitig. Und er brennt dann und die Mitarbeiter, die Bürodamen brennen, die sind fachlich top und bringen eben auch ihre ganze Persönlichkeit, ihre Seele mit ein. Und plötzlich merken das die Menschen. Und wenn sie in Berlin-Gesundbrunnen rumlaufen, die Gartenstadt Atlantik herum hat sich schon verbessert, aber wenn sie weiter weggehen, ist es nach wie vor noch sehr schlimm. Was heißt das? Das heißt, es ist eben auch Ergebnis von Vernachlässigung.
Ja, wir haben das ja vorhin auch schon bei Ihnen gehört. Also Erben in jeder Form, jetzt sei es wie mit der Gartenstadt Atlantik oder auch das Erbe ihrer religiösen Herkunft, ihrer Familienzugehörigkeit, ist für Sie auch immer Verantwortung.
Ja, natürlich, weil die Menschheit nicht mit dem jeweils lebenden Menschen beginnt. Also beginnt meine Familiengeschichte nicht nur mit mir, sondern sie wird hoffentlich auch weitergehen. Wir haben also wunderbare Enkel und ich bin nicht der Erste in der Familie und auch nicht der Erste, der Erfolg hatte und der Erste, der ein bisschen nachgedacht hat. Also kurzum, stell dich in die Generationenkette. Und hier bin ich sozusagen auch aufgrund meiner historischen Arbeiten und Kenntnisse beeinflusst von der Ökonomie des Adels, der auch in Generationen denkt. Da gab es bessere und schlechtere Adlige wie bei allen Menschen. Aber adliges Wirtschaften und auch von stabilen Familienunternehmen ist das Denken in Generationen. Und das heißt, dass ökonomische Denken strategisch und ökonomisches Denken strategisch ohne den Markt, und zwar der Markt besteht ja aus Menschen. Und auf dem Markt kann man nur erfolgreich sein, wenn man sich in den Menschen oder in die Menschen hineindenkt. Was braucht der Mensch? Natürlich kann ich dann sagen, ja, also er muss funktionieren. Das heißt, der öffentliche Nahverkehr muss funktionieren und so weiter. Aber es funktioniert nicht, wenn nicht auch die Seele dabei ist. Wenn du Ökonomie mit Seele, mit Ethik verbindest, wirst du langfristig auch den ökonomischen Erfolg haben. Das bedeutet aber zugleich, dass man in der Lage sein muss, was in der gegenwärtigen Wirtschaftssituation eher die Ausnahme als die Regel ist, auch wirtschaftliche Durststrecken in Kauf zu nehmen. Also wir haben über 15 Jahre praktisch auf jegliche Rendite verzichtet.
Die Verantwortung auch noch mal anders gespielt. Zum Militärdienst sind Sie aber nach Israel auch gegangen.
Ja, natürlich, aber das ist auch ethisch. Denn die Lehre aus der jüdischen Geschichte, das habe ich also versucht in meinem Buch Eine andere jüdische Weltgeschichte darzulegen. Die Prämisse jüdischen Seins war immer Existenz auf Widerruf. Also von der Gnade der Nichtjuden abhängig zu sein, in Bezug auf das eigene Überleben. Nicht nur die Gestaltung des Lebens, sondern Überleben. Was folgt daraus? Man muss in der Lage sein, wehrhaft zu sein. Das ist nicht sehr erfreulich. Das war mir völlig klar. Als ich praktisch freiwillig dann ins israelische Militär ging, im Jahre 1967, ich hätte mich drücken können. Aber das fand ich der Geschichte und vor allem meinen nicht nur familiären Vorfahren gegenüber unverantwortlich. Jetzt hat also jeder Jude heute eine Lebensversicherung. Egal, wer Ministerpräsident ist und wie die Koalition ist. Ich finde die gegenwärtige Koalition in Israel schrecklich, aber nicht den Staat. Die Koalitionen kommen und gehen, aber dieser Staat bleibt hoffentlich als Rettungsanker für den Fall der Fälle. Jetzt wird mir Sie sagen, ja, aber diese Fälle treten ja nicht ein. Kann ich nur sagen, ha, ha, ha. In Frankreich gibt es einen nicht nur verbalen Antisemitismus, sondern auch einen physischen, mit vielen jüdischen Opfern, die ermordet wurden, weil jüdisch. Der jüdische Alltag in Deutschland ist auch nicht mehr so lala. Ich gehe zwar nicht mit dem Käppchen, auch sonst nicht, aber würde ich nicht machen. Ich trage, das habe ich von meinem Großvater gehabt, ein Kettchen, was ich sonst bei Männern eigentlich immer schrecklich albern finde, mit einem Davidstern. Das habe ich von meinem Großvater Karl Wolfsohn geerbt. Und damit bin ich sozusagen jeden Tag und ständig mit meinem Großvater Karl Wolfsohn nicht nur geistig, sondern sozusagen materiell verbunden. Ich würde das aber natürlich nie nach außen tragen, weil das zu gefährlich geworden ist. Es geht um den Menschen, es geht um das menschliche Sein, das friedliche Miteinandersein und den Menschen, jeden Menschen in seiner Menschlichkeit und in seinem Menschsein zu akzeptieren. Und da kann man eben nicht nur sagen, und mit Verlaub gackern und sagen, so muss es sein, sondern wenn du die Möglichkeit hast und in diese Verantwortung hineingeschleudert wirst, dann bitte übernimm sie. Und deswegen hat meine Familie entgegen den Ratschlägen der Fachleute eben diese damals da niederliegende Wohnanlage Gartenstadt Atlantik nicht verscherbelt, nicht verkauft, sondern unter erheblichen Risiken total modernisiert und sozusagen Menschlichkeit in Gebäude wieder eingebracht.
Herr Wolfson, ich danke Ihnen für dieses offene Gespräch und dass Sie uns mit in Ihre Familiengeschichte genommen haben. So mit uns Ihre Ansichten, Gedanken und Ideen weit über die ganze Welt hinaus mit uns geteilt haben. Lassen Sie mich Ihnen aber zum Abschluss die Frage stellen, was bedeutet Ihnen persönlich Lebensfreude?
Lebensfreude, ganz einfach. Dankbar zu sein, dass man lebt. Ich habe ein unglaubliches Glück in meinem Leben gehabt. Meine Mutter sagte, wie gesagt, wir waren Glückskinder, aber holla, in was für Zeiten und trotz welchen Zeiten.
Herzlichen Dank, Herr Wolfson, dass Sie heute bei uns waren.
Ich danke.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!